Herzlich willkommen zu der 9. Folge von Frieda trifft. Am Mikrofon begrüßen euch der Matthias Balzer und ich, Helena Krauser. Manche von euch haben vielleicht schon Erfolg gelöst, die eine oder andere. Für andere ist es vielleicht die erste. Darum wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen sagen, wie der Podcast entstanden ist. Der ist nämlich vor einem Jahr ungefähr losgegangen. Damals haben wir beide, der Matthias und ich, noch bei Frieda geschafft und mittlerweile arbeite ich bei Bajour, beim Online-Magazin aus Basel. Wir machen neben Kultur vor allem auch Politikgeschichten und Geschichten aus dem Stadtleben. Und der Matthias ist weiterhin bei Frieda. Dort gibt es auch ganz viele Projekte neben dem Podcast. Was denn zum Beispiel, Matthias?
Also wir machen das Online-Magazin, wo wir monatlich Leute aus dem Kulturleben porträtieren. Es gibt Videoporträts, es gibt geschriebene Porträts und es gibt eben den Podcast «Frieda trifft», den wir da miteinander machen. Wir machen aber auch Bücher, wir machen Publikationen. Wir sind zum Beispiel jetzt in anderer Art bei I Never Read zu Gast. Und wir machen da auch selber Veranstaltungen.
Genau, so viel zu uns. Dann kommen wir zu unserem heutigen Gast, das ist Hanna Weinberger. Sie ist Künstlerin, Kuratorin und Dozentin und organisiert jetzt zum dritten Mal zusammen mit Kolleginnen den Basel Social Club. Das ist ein Event, das im Umfeld von der Art Basel stattfindet. Und unter anderem über den möchten wir gerne heute reden. Das machen wir das mal auf dem Predigerhof. Der Hof wird Teil sein von diesem Event. Da sitzen wir in einem schönen Stübli. Genau. Herzlich willkommen, Hanna.
Hallo.
Hallo. Hallo. Genau, bevor wir jetzt richtig loslegen, kommen wir erstmal noch zu unserem Spiel, wie immer. Das macht das mal der Matthias.
Ich möchte Hanna nur noch schön danken, dass sie sich wirklich Zeit nimmt, weil wir sitzen hier, wie du gesagt hast, in dem Stübli drin, aber rundum sind schon ganz viele Leute am Arbeiten. Es ist eigentlich ein paar Tage, bevor das hier richtig losgeht. Und wie man vorher gesehen hat, hat Hanna noch ganz viel zu organisieren. Bis dahin darum herzlichen Dank. Aber jetzt zuerst eben zu unserem entspannten Spiel. Ich lege hier 6 Karten auf den Tisch. Da kann man noch nicht lesen, was drauf steht. Du kannst, Hanna, du kannst insgesamt 3 ziehen, einfach eine nach der anderen. Du kannst sie mir geben und ich lese dir eine Frage vor. Und das sind kurze Fragen, man kann auch kurz darauf antworten. Welcher Beruf wäre für dich ein Albtraum?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, ich doch gerne verschiedene Hüte trage. Aber ich denke Polizistin.
Okay, nächste Karte. Wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest von seinem Leben, welcher wäre das?
Glaub an dich selber. So romantisch das tönt.
Aber es ist doch etwas Wichtiges, glaube ich. Ja. Und nochmal eine Karte, bitte. Was magst du an der Stadt, in der du lebst, am meisten?
Dass alles zu Fuß zugänglich ist und erreichbar ist und innerhalb etwa, von einer Stunde in dem Sinn erreichbar, von A nach B.
Warum braucht es denn in Basel noch so einen Social Club neben der Art, wo es doch schon so viele Veranstaltungen gibt nebendran?
Ich glaube, es braucht es, weil es eigentlich alles ein bisschen vereint, weil es eigentlich bei jeder Veranstaltung ein spezifisches Zielpublikum gibt. Und bei uns kommen die eigentlich alle zusammen.
Ist denn das Social Club in dem Sinn auch eine Ergänzung oder auch eine Kritik an der Art Basel, wie sie bis jetzt besteht?
Ich glaube, beides. Kritik, würde ich sagen, ist relativ, weil es ist eine Messe und bleibt auch als solches und sie machen ihren Job auch als Messe, so wie sie es handhaben und wir sind nicht eine Messe. Wir sind ein alternativer Ort, wo eigentlich eben verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Facetten, alles was eigentlich mit Kunst und um Kunst herum kann passieren, zusammenbringt.
Um vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu verstehen, was der Basel Social Club überhaupt ist, Es findet jetzt das dritte Mal statt. Das erste Mal hat es in einer Villa auf dem Bruderholz stattgefunden, das zweite Mal in einer Fabrikhalle in Basel. Und jetzt hier auf dem Predigerhof unter anderem, auf dem Mattishof und auf den Weg oder Felder dazwischen. Was ist denn genau das Konzept vom Basel Social Club?
Also wir haben gestartet ohne Konzept, muss man sagen, ohne Zukunftsplanung oder Vision. Damals hat sich eben einfach ein leeres Haus angeboten, es sind verschiedene Zufälle, die zueinander geführt haben und dann hat eigentlich ein gewisses Netzwerk, ein soziales Netzwerk, das eigentlich können ermöglichen. Das bedeutet, wir haben Vertrauen gehabt von Menschen, die uns Kunstwerk gegeben haben, zum Zeigen und so weiter. Das ist echt viel zusammengekommen aus einer Spontanaktion heraus. Und weil das aber so erfolgreich war und so viele Menschen auf uns zugekommen sind im Nachhinein gesagt haben, können die das nicht nochmal machen, ist das dann weitergegangen. Und eben letztes Jahr, wie du gerade gesagt hast, in einer ehemaligen Mayonnaise-Fabrik, also nebenan ist immer noch Fabrikbetrieb und dort sind wir einfach von 0 auf 100 extrem gross geworden in Bezug auf Örtlichkeit und in Bezug auf Werk. Wir haben fast 1000 Kunstwerke gezeigt und ein diverses Performance-Programm. Und dann ist eigentlich plötzlich die Idee gewesen, wie weiter, wenn man in einer Fabrik ist mit Wänden, Werk, wo vielleicht unkonventionell teilweise gezeigt worden sind, aber wo geht man als nächstes an und wie nutzt man das eigentlich am besten, indem man eigentlich schon ein Publikum generiert hat. Und dann ist eigentlich das Thema in die Natur gekommen, in die Natur gekommen. Und zwar mit der Idee, dass man auch die konventionelle Sichtweise im Rahmen von einer Messewoche, wo ja eine Stadt stark dominiert, auch wie kann man das shiften? Und oft war die Reaktion am Anfang, als wir Gespräche hatten mit Familie und Freunden und Bekannten. Ja, aber was zeigt ihr denn für Kunst? Was ist, wenn es regnet? Was ist, wenn die Sonne scheint? Was ist? Und eigentlich ist es gar kein Problem, weil es gibt extrem viele Kunstwerke, die nicht gemacht sind für Innenräume, nicht gemacht sind für museale Räume. Und man vergisst amigs, wie viel Kunst es gibt, die eigentlich für andere Bedingungen kreiert worden sind. Und das nutzen wir jetzt eigentlich.
Also eigentlich fahren wir voll Risiko, weil ihr habt, glaube ich, letztes Jahr 30'000 Besucher in dieser Halle. Eigentlich hätten wir können sagen, super, ein riesen Erfolg. Wir bleiben bei dem Programm. Jetzt machen wir nochmal etwas total anderes. Sie gehen aus der Stadt raus eigentlich. Ist das, dass es so einen Erfolg hat, ist das auch etwas völlig ungeplant gewesen oder haben wir eigentlich das schon gar? Und ich meine, mit so vielen Künstlerinnen, wie ihr da können einladen, dass es auch so einen Rücklauf gibt? Oder hat euch das selber ein bisschen überrollt?
Das hat selber uns überrascht, wie wir, wie gesagt, das nicht mit einer Strategie angegangen sind, sondern im ersten Jahr einfach wirklich, es ist rein ein passioniertes Projekt. Also es ist, ich bin ja Künstlerin und ich habe nicht das Interesse, eine Messe aufzubauen, eine Messe zu machen oder eine institutionelle Ausstellung oder so. Also es gibt niemanden, der uns beauftragt hat. Und das heisst, es muss bei etwas bleiben, wo einem Spass macht, interessant bleibt, aber auch, weil wir jetzt die Audienz haben, auch Themen, die uns am Herzen liegen oder eben die Sichtweise zu schärfen und das auch zu teilen. Das heisst, wirklich sagen, okay, jetzt haben wir eine gewisse Power in Bezug auf Plattform und wir nutzen das, um eigentlich an andere Orte zu gehen und dass es auch immer etwas Neues ist und auch Risiko verbunden ist damit. Also, dass es noch impliziert ist, nicht einfach so eine Art eine kommerzielle Maschine, die wir jetzt sozusagen anfangen rollen
können. Ja. Dass sie nicht so kommerziell sein wie vielleicht Arzt ist, das kommt ja immer wieder auf das Thema. Wie kann man das denn genau verstehen? Inwiefern sind die ja nicht kommerziell und wo vielleicht doch auch?
Also definitiv würde ich sagen, wir operieren nicht kommerziell, aus dem Grund, dass viele von uns oder wir selber eigentlich die meiste Zeit die letzten 3 Jahre ehrenamtlich geschafft haben. Das würde niemand machen. Sonst. Das machen eigentlich nur Leute in meinem Umfeld, sage ich jetzt mal so. Und das bedeutet auch, dass man sozusagen eine andere Zeitlichkeit, das ist eine ganz andere Handhabe, man hat eine Narrenfreiheit. Den Leuten, die man auch eine Verantwortung gegenüber hat, gegenüber. Das bedeutet, wir haben ja Verantwortung, wir haben Kunstwerke, die jetzt kommen, die extra gemacht werden oder wo Leihgaben sind. Es ist eine Mischung zwischen toten Künstlern, jungen Künstlern, unterrepräsentierten Künstlern, aber auch KünstlerInnen, die im westlichen Kanon verankert sind, aber auch welche, die eben aus anderen Teilen der Welt kommen, die keinen Platz haben im Messekontext der Art Basel, in der geografischen Region, wo wir sind. Das würde auch nicht gehen, das könnte auch die Messe gar nicht stemmen, effektiv. Darum auch nicht die Kritik, aber das liegt so in der Natur der Sache. Aber wir können da total eklektisch Sachen zusammenbringen. Und wir haben wie gesagt, die Verantwortung, wenn wir das Versprechen eingehen, das müssen wir nochmal machen und dass wir die Werke hier werden ausstellen, dass wir das halten. Aber die Art und Weise, wie wir operieren, ist entgegengesetzt von allen anderen Systemen, würde ich sagen, die man vielleicht sonst kennt, wo zum Beispiel ein Museum kann aufbringen oder eben nicht können aufbringen. Also viele Institutionen haben nicht die Flexibilität. Wir sind eigentlich ein bisschen wie ein Offspace in gross.
Aber ein ziemlich grosser eben. Also, dass das so funktioniert, braucht es ja schon eigentlich ein grosses, neben der ganzen Leidenschaft, braucht es auch ein riesiges Netzwerk, dass dann überhaupt Künstlerinnen aus der ganzen Welt hierher kommen. Oder wie machen ihr das? Läuft dort das ganze Jahr schon eine Ausschreibung? Oder?
Nein, also wir sind tatsächlich organisiert wie ein Offspace, weil wir sind genauso viele Leute, wie eigentlich ein kleiner Offspace wahrscheinlich hat, der kollektiv betrieben ist. Wir sind ein Jahr durch, wir sind zwei Leute in Basel, das sind Julia und ich. Und dann haben wir noch zwei weitere Menschen, die auch im Gründerinnen sind, wie ich. Das sind Diane Salomonowitz von der Performance Agency, das ist der Robbie Fitzpatrick, mein Galerist. Das ist, wie gesagt, wir haben uns nie zusammen hier und gesagt, sind wir jetzt ein Team und machen den Raum auf oder das Projekt, sondern das hat sich damals einfach so. Das ist ein bisschen wie wenn man einfach pfifft und sagt, ansaugen. So ist eigentlich das Team zusammengekommen. Und dann haben wir natürlich noch weitere, also das sind wir, Julia und die zwei Leute und ich, wir sind vier Leute. Zwei davon, Julia und ich, die das Jahr durch jetzt schon geschafft haben an diesem Projekt. Und dazu kommen noch drei weitere Menschen, die wir so das Herzteam nennen, die jetzt seit Januar ein bisschen an Bord gekommen sind, aber so peu à peu und jetzt, wo wir operativ arbeiten, sehr, sehr wichtig sind, weil jetzt vor allem haben wir grosse Fläche und wir müssen uns ein bisschen aufteilen an verschiedenen Orten, auch wenn jetzt noch nicht alle da. Und dann, jetzt haben wir Aufbau und dann die Veranstaltung selber und dann haben wir natürlich noch viel, auch teilweise viele Kunstschaffende, die bei uns arbeiten auf Stundenlohnbasis und das mittragen, auch passioniert. Also man muss es auch sagen, die arbeiten nicht ehrenamtlich, aber mehr unsere Leistung ist wirklich, also wenn wir das nicht würden wollen und es uns nicht würde Spass machen würde, könnten wir es nicht machen, weil es ist zu fest eine Knochenarbeit.
Und wie ist denn so das Publikum, das dann hier ankommt? Sind das hauptsächlich Leute aus der Region oder wirklich so das klassische Art Publikum, das dann hier ankommt?
Also beim ersten Mal war es so, dass wir schreiben immer Briefe an die Nachbarschaft. Das haben wir die letzten zwei Mal auch so gehandhabt. Manchmal in verschiedenen Sprachen wie letztes Jahr, weil wir haben geschaut, was für Menschen leben, aus welchen Sprachregionen, und haben die Briefe dementsprechend auch übersetzt gehabt. Und das ist eine Einladung, die wir ausschreiben und sagen, kommt doch vorbei, es findet die Veranstaltung statt. Beim ersten Mal war das wirklich in so einem Wohnquartier, Bruder Holz, wo eigentlich gar nichts läuft an Veranstaltungen, wo natürlich alle ganz neugierig waren. Vor allem, weil das Haus fünf Jahre leer gestanden ist. Auch schon ein bisschen zugewachsen war. Und alle haben sich immer gefragt, was passiert hat. Und wir haben das wie so neu geöffnet, wir haben das Pool geputzt im Garten, es hat ausgesehen, wenn es schon lange immer so eingerichtet war, wir haben beim Brocki ganz viele Möbel geholt und viele Kunstwerke und das dann eigentlich so zugänglich gemacht. Das heisst, es sind immer Schülerinnen und Schüler nach der Schule gekommen am Mittag, gehen Popcorn essen, Teenager sind gehen kiffen, die Rentnerin hat ihren 75. Geburtstag gefeiert bei uns mit ihren Freundinnen spontan, weil sie eigentlich alle Freude gehabt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Und dazwischen hat man dann sozusagen die Leute gehabt, die mit dem Privatchauffeur von der Messe aufgefahren worden sind auf dem Bodenholz. Die Chauffeure haben draußen gewartet, die Leute haben drinnen verweilt und haben endlich mal in einer exklusiven Veranstaltung können auch mit Menschen sich an einem Ort vereinen, wo vielleicht nicht jede Woche in einem anderen Land auf dem Planeten sind. Und ich glaube, das ist das, was eben so speziell gemacht hat. Von jung bis alt. Hunde haben wir gehabt. Wir haben sogar einen Hund gehabt, der an einem Werk gelegt hat während dem Essen. Genau, und dann ist auch, was wir mitbedenken, ist auch das Thema Klasse. Also, dass wir auch die diversen Gesellschaftsschichten mit einbeziehen, die Themen. Das bedeutet, in allen Projekten, jetzt auch bei dem, was jetzt kommt, haben wir auch Situationen wie zum Beispiel ein Restaurant, das nur mit Reservierung sozusagen zugänglich ist und auch nur einem gewissen Budget entspricht. Also das Menü ist etwa 100 Franken. Es könnte eigentlich mehr sein. Es ist effektiv nicht viel Geld, das das Restaurant macht. Also es ist nicht Abo. Es ist etwas, das sich nicht alle können leisten können. Und gleichzeitig, und das gibt es ein gewisses Setting, das uns wichtig ist, auch das mit einzubeziehen. Und dann gibt es gleichzeitig Takeaway, wo eigentlich die meisten können auch etwas Kulinarisches zu einem erschwinglichen Preis zu sich nehmen. Aber man muss eben nicht konsumieren. Letztes Jahr können wir in das Fabrikgebäude kommen, das übrigens eben nicht eigentlich auf der Halle war, sondern es sind es war ein unterirdischer Teil, es war ein vierstöckiges Gebäude. Es sind 10 Silos, die je fast 300 Quadratmeter groß waren. Es ist ein Hof und man ist eigentlich in so eine Welt gekommen, von Raum zu Raum. Und es hat sich wie in verschiedene Settings begeben. Es hatte ganz grosse Werke gehabt, mit einer grossen Bar, mit einem grossen Barkeeper und ganz kleine Werke mit ganz kleinen Klassikhügeln, die man sich kaufen konnte. Also es ist so, wir haben also ein bisschen die Spieler, also Spieler. Es ist nicht ein Spiel, das Projekt, aber wir haben versucht, das Setting mit so diversen Situationen sozusagen einzurichten. Das heisst, dass man sich vorstellen muss, dass man dann das, ich sage jetzt, nennt es mal Fine Dining. Und gleichzeitig hat man Leute, die mit kabellosen Kopfhörern eine Party am Laufen haben und die eigentlich sich raven durch die essende Menschen so durchbegehen zur Toilette oder so. Das heisst, das vermischt sich auch, dass man eben einen Hund dabei haben kann und gleichzeitig sich fast den Kopf anschlägt an einem Miriam Kahn-Werk. Und eben, auch letztes Jahr hat man können Essen und Trinken überall an mitnehmen. Es war nicht restriktiv gewesen, aber man hat einfach so ein Augenmass Vertrauen an wie viele Menschen können sich an einem Ort aufhalten, unter welchen Bedingungen, sodass die Kunst noch in dem Sinn respektiert wird. Und dass man sich trotzdem frei kann fühlen kann.
Aber das heisst eigentlich, das ist ein das, was eigentlich alle ja machen wollen. Es wollen ja alle eigentlich niederschwellige Kulturangebote anbieten. Also jedes Museum hat das eigentlich in seinem Programm. Wahrscheinlich, wenn man mit den Verantwortlichen von Art Basel redet, würden sie das auch sagen, dass sie probieren, möglichst niederschwellig zu sein. Ist das schon auch ein Statement für das, dass das eben eigentlich bis jetzt noch nicht im grösseren Rahmen, im Kunstkontext gar noch nicht umgesetzt worden ist, die Niederschwelligkeit.
Mhm. Genau, das hat tatsächlich, das vergisst man aber wirklich nur schon mit dem Eintritt zu tun. Und, also ich hätte natürlich einen tollen Lohn, wenn wir jetzt 1 Franken Eintritt pro Besuchende letztes Jahr gehabt hätten. Oder 2 oder 5. Das ist ja eigentlich, würde man denken, alles tragbar. Die Realität ist, dass das dann der Teenager aus dem Quartier zahlt, aber der Museumsdirektor von New York nicht. Höchstwahrscheinlich, weil es dann schon bei der Tür eine Diskussion darüber gibt.
Weil er gratis rein will.
Zum Beispiel, weil die Woche hat man, die Woche gibt es, die kann man nicht außer Acht lassen. Dann gibt es gewisse Einlasskonditionen für gewisse Leute und dann hat man einen Pass, wo man eigentlich überall theoretisch rein kann. Und dann bei uns würde es dann plötzlich heißen, nein, alle sind gleich behandelt. Und nur schon das gibt dann einfach schon ein Zeugs, bis man überhaupt eintreten ist. Darum auch eben nach außen gehen, da gibt es keine Türen. Aber ich glaube, das spielt eine grosse Rolle, dass es wirklich, man kann einfach kommen und man muss auch nichts machen und man kann auch nichts anschauen an Kunst, aber man kann auch jemanden einfach treffen. Und vielleicht plötzlich taucht man trotzdem bei etwas ein, bei einer Situation, sei es eine Performance. Und ich glaube, ein Museum, wie gesagt, oder eine Messe kann das nicht, sollte das auch nicht, weil eine Messe ist ein Ort, wo man muss, wo Kunsthandel basiert. Das sind Werke, die dort ausgestellt werden. Nicht, dass man alle will bespassen mit tollen Kunstwerken, sondern es ist der Handel. Die Leute zahlen viel Geld, enorm viel Geld, um nach Basel zu kommen, die Werke hier anzubringen und die Werke zu verkaufen, für eigentlich theoretisch Kunstschaffende oder Galerien zum Überleben, wenn man es jetzt mal so sagt. Und wenn man jetzt das überflutet hat, sage ich mal, mit den Teenagern vom Quartier, dann würde das nicht gehen. Das bedeutet, die können das gar nicht, das ist gar nicht die Idee von einer Messe. Und das ist auch etwas, was wir in dem Sinn gar nicht kritisieren. Aber wir nutzen sozusagen Synergien und sagen, die Veranstaltung, die wir machen, würde nicht Sinn machen im Februar oder sonst irgendwann im Jahr, sondern wir können die Verbindung zu dieser sogenannten Kunstwelt, die sehr stark ist der Begriff ja sozusagen verlinkt mit der Messe an sich, mit dem kommerziellen Markt, dass wir das nutzen, dort eigentlich zum Beispiel Galerie anfragen, ob sie noch ein Werk mehr ins Gepäck nehmen bringen. Und das alles ermöglicht das. Wir könnten nicht Werk ein, würden wir auch nicht wollen, Werk einfliegen lassen oder so, sei es Landweg oder Flugweg oder Wasserweg, extra für die Veranstaltung.
Und apropos Kunsthandel, kann man dann bei euch auch Kunstwerk kaufen?
Man kann, aber das ist nicht etwas, was uns per se interessiert. Also wir wissen es nicht, welche Wege zum Verkauf sind oder nicht. Das ist unabhängig, also die Kunstschaffenden, die Galerien, die Offspaces können das selber entscheiden. Wir haben auch tote Künstler vertreten, die vielleicht auch Leihgaben sind, je nachdem dazwischen. Es ist sehr unterschiedlich, wie die Wege zusammenkommen. Was aber ist, dass wir nicht so die Anti-Haltung, dass wir gegen Kunsthandel per se sind oder das Verkaufen. Wenn man außerhalb der Schweiz schaut, dann gibt es kaum mehr Kulturfördersysteme. In Italien zum Beispiel ist eine Künstlerin abhängig davon, dass ihr Werk verkauft wird. Da kann man sich nicht leisten, im Atelier zu arbeiten und so ein Offspace betreiben, sagen wir mal so. Das funktioniert nicht. Das bedeutet auch, dass ja die Idee ist, wir haben grosse Museen wie die Tate, wo mit dem ganzen Team letztes Jahr kam, Guggenheim, wo mit dem ganzen Team kam. Die haben Kunstschaffende, die auch je nachdem entdeckt. Das bedeutet, sie sind aufmerksam geworden auf eine Praxis. Vielleicht hat das die eine oder andere Position weitergebracht. Vielleicht ist etwas auch angekauft worden, das vielleicht niemals in dieser Sammlung gelandet wäre. Peu à peu kann man sowieso etwas, denke ich, aufbauen, wo auch unterschiedlich ist. Viel Kunst, die wir zeigen. Und ich bin jetzt zum Beispiel die Person, die doch den Überblick hat über die Werke, die jetzt hier gezeigt werden, wie ich hier stark involviert bin, was sind das für Werke, die hier hinkommen. Und wir haben tatsächlich ja, Werke, die man kann kaufen kann, wahrscheinlich für viel Geld, aber wir haben nicht das System, wo wir hätten zum Beispiel können sagen als Basel Social Club, wir nehmen, sage ich, 5% oder irgendetwas. Nur würde man dann Geld hinterherrennen und plötzlich wird es eben kommerziell, weil wir müssen dann auch schauen, wie die an Menschen kommen. Aber uns ist es lieber, dass, wie gesagt, eine Institution zum Beispiel ein Werk sieht und sagt, das ist doch interessant.
...50 Hektar Land mit Kunst bespielen. Vielleicht kannst du mal unseren Hörerinnen einen kurzen Eindruck geben, was sie da wird erwarten, wenn man da herkommt, oder vielleicht einzelne Stationen beschreiben.
Genau, es sind insgesamt 50 Hektar. Und die Idee ist gewesen, an einen Ort zu kommen, der zugänglich ist, auch logistikweise, das heisst eben zum Aufbau, zum Abbau, nicht zu invasiv, weil wir wollen ja nicht kolonialisieren, weil eigentlich, wenn wir das jetzt würden einem Kind erklären, was ist Kolonialismus, dann wäre es, wenn wir es nicht so sensitiv würden machen, wie wir es machen, dann wäre es das wahrscheinlich. Aber wir haben das sozusagen sehr sorgfältig vorbereitet, würde ich behaupten. Und die Idee ist, dass man eigentlich eine Diversität an Agrikultur hier antrifft. Das heisst, man hat Industrielandwirtschaft, man hat biodynamische Agrikultur, man hat, es hat auch Kleintierhaltung, es hat Kühe. Es hat so ein bisschen vor allem etwas da oben. Das hat uns auch interessiert, weil das ist tatsächlich auch zum Beispiel in Bezug auf die Schweiz effektiv ein starker politischer Motor. Vielleicht das Gebiet, also das Thema, das wir jetzt sozusagen betreten. Aber das ist jetzt eher etwas Lokales vielleicht oder Nationales als Thema. Aber das ist so eine Art Ebene, wo wir so ein bisschen mitdenken. Dann haben wir natürlich eben geschaut, dass wir jetzt nicht einfach ein Feld also dass wir, wie gesagt, einfach nicht Landwirtschaft kapern für uns und jetzt einfach hier so ein Festival aufmachen, auch wenn es natürlich einem Festival gleicht. Genau. Was auch ist, da hat es schon viel Publikum. Da passieren schon Also, es braucht eigentlich gar keine Kunst.
Es ist ein Naherholungsgebiet für alle Leute, die das hier nicht kennen. Da gibt es ganz viel Spazierweg, da gibt es ganz viele Leute, die Velo fahren, Wanderer und Wandererinnen. Vielleicht nochmal konkret. Vielleicht an einzelnen Werk oder an einzelnen oder dir wichtigen Schauplätzen aufgehängt. Was gibt es denn zu sehen?
Also, wir haben so eine Art Startpunkt, wo wir werden kommunizieren, auch wenn es keinen Startpunkt gibt. Man kann von allen Himmelsrichtungen in die Region kommen, mit dem Hund, mit den Rollschuhen, mit dem Ross. Es gibt auch viele Rösser, die hier durchreiten. Und es hat... es ist eigentlich so, dass man so, wenn man jetzt vom Startpunkt ausgeht, kommt man zuerst zu einem Hof, wo ein sehr zugänglicher Hof ist. Ein Hof zum Anfassen, so nennen sie das sozusagen. Also man darf Tiere anlängen und genau.
Dort, Baslerinnen und Basler, ist das der Mattishof?
Das ist der Mattishof, genau. Und dann wird man am Wald vorbeikommen, wo wir ein kleines Filmscreening werden haben, im Wald innen. Und dann geht man weiter zu dem Hof, wo ein Künstlerinnenmarkt stattfindet. Sonst ist dort im Herbst der Kürbismarkt grosser. Und jetzt sind es Kunstschaffende, wo man sozusagen direkt vor Ort kann ansprechen, interagieren, etwas kaufen oder eine Serviceleistung nutzen, die sie anbieten. Es gibt Gastronomie. Und dann geht man eigentlich weiter im Spaziergang. Aber wie gesagt, man kann auch den Hof außer Acht lassen und kann durch die Region laufen. Es werden immer wieder Werke auf einem zukommen oder man wird auf die Werke zukommen, ganz unterschiedliche. Das sind manchmal ephemere Werke, das heisst, die sind dort und vielleicht irgendwann dann nicht mehr. Das sind zum Beispiel ein Werk, sind riesige Tomaten, artifizielle Tomaten, aber sehen aus wie so perfekte Hochglanz-Tomatli auf Palette, wo plötzlich dort gelagert sind dazwischen. Man hat Arbeiten, wo zum Beispiel eine Arbeit oder Werkgruppe, die sehr speziell ist, vor allem für mich, dass die jetzt kommt, ist von der Gidri Bavli Foundation, von Moshum und Shajin. Die kommen jetzt aus Bangladesch und sie haben eine Art Community Center im Norden von Bangladesch, 8 Stunden von Dhaka entfernt, wo sie schon seit Jahr und Tag betreiben. Das ist eigentlich der einzige Ort, wo eine gewisse Bildung, vor allem für Mädchen, stattfindet. Sie machen Sachen wie Puppentheater, wo sie Puppen selber entwickeln, Skulpturen mit den Menschen. Das sind alles Farmland Workers. Das sind alle Menschen dort arbeiten auf diesen Feldern. Und es ist eine grosse Armut dort, aber eine unglaubliche Diversität in Bezug auf Menschen und Herkünfte. Also verschiedene indigene Völker und Lokale, die dort zusammenkommen und friedlich zusammenleben. Das ist zu ihnen. Und was sie gemacht haben, ist aus uralten Saris grosse Wege nähen mit einem traditionellen Stich. So runde Wege, die dann auf Holzstelzen bei uns auf dem Feld sind. Und dort sozusagen produziert worden sind mit der Idee, dass das eben hier gezeigt wird, auf Farmland, wo sie natürlich noch nie gesehen haben. Interessant ist das auch, weil sie schon seit Jahren stark betroffen sind von der Klimakrise. Das ist so, all die Menschen haben noch nie Flüge von euch gesehen, aber die haben Fluten, die haben Hitzewellen in einem Extremausmaß, wo sie schon lange wissen, auch ohne Internetzugang, dass das mit der Welt, mit unserer globalen Situation zusammenhängt, dass das nicht normal sein kann, sagen wir es mal so. Und auch das haben wir gefunden, ist irgendwie schön, hier hinzubringen als Themengebiet. Aquitami ist eine indigene Künstlerin aus Darjeeling, aus den Himalayas. Sie ist jetzt hier vor Ort und sie wird einen Schrein machen, wo eigentlich ihrer Großmutter gewidmet ist, aber sie sieht ihre Großmutter als alles, was die Erde betrifft, das im übertragenen Sinn, aber wirklich auch im direkten Sinn. Das ist eine spirituelle Arbeit, das bedeutet, sie schafft wirklich mit dem Boden hier und wird eigentlich alle Leute, die wollen, einladen, sozusagen in den Moment zu kommen, wo denn das ist. Und das ist im Hinterteil des Kaspers Teegarten, wo man kann unzählige Sirup und Tee trinken und allenfalls Gepäck zu sich nehmen. Der Ort gibt es schon. Das kennen manche Leute auch. Für manche ist es ein Geheimtipp. Die tragen das auch mit. Dann haben wir Tepu, ein Künstler aus Jakarta, aus Indonesien, der mit Stadtpilzen Basel schon seit jetzt einigen Wochen kollaboriert. Und er wird verschiedene, auch dort im Kaspers-Teegarten, aber auch an einem anderen Ort, Pilzkulturen haben, die kultiviert worden sind und jetzt in dieser Zeit blühen, wenn alles klappt. Oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt, blühen, aber sie gehen wie auf. In dem sind ja keine Blüten. Und er ist auch vor Ort, jetzt schon ein bisschen länger am Arbeiten. Wir haben einen Ort hier im Wäldli, in der Nähe vom Predigerhof, eine Initiative, die heisst Temple of Dreams. Und das ist ein Kollektiv aus Mexiko, wo auch mit einem indigenen Volk in Mexiko Hängematten produziert. Die meisten sind zwar inhaftiert in Gefängnissen dort, und wir haben mit den Gefängnissen Kontakt gehabt, und das ist ein System, wo schon länger ist, dass die eigentlich das Kollektiv mit diesen Menschen, die haben das schon vorher gemacht, bevor sie inhaftiert waren, aber es ist ein bisschen ein Klassiker, dass viele von diesen indigenen Gruppierungen teilweise auch wegen Bagatellen im Gefängnis sind, also nicht Schwerverbrecher, aber das hat auch Armut und Korruption, die das mit sich bringt. Und die Hängematten-Situation dort im Wald, die wird ein bisschen umrahmt. Es gibt ein ganzes Manifest zu dieser Idee von Entschleunigen, langsam machen. Das ist eine stark antikapitalistische Haltung, würde ich sagen. Und das ist wie so, auch wieder so eine Insel, die so hier stattfindet. Und gleichzeitig gibt es eigentlich den Hof, also den Predigerhof an sich, mit der Kleidierhaltung, wo auch ganz viel wird passieren, in diesen Kegeln und um die.
Also man merkt es daran, du hast jetzt nur ein paar Positionen beschrieben. Auffälliger sind eigentlich wirklich internationale, globale Positionen aus Ländern, die sonst jetzt weniger im Kunstkontext, im Westlichen vertreten sind. Man hat jetzt auch gemerkt, du könntest jetzt noch ganz lang erzählen, was da alles gibt. Wie viele Künstlerinnen und Künstler ungefähr nehmen teil jetzt in dieser Woche? Dass man so ein bisschen den Rahmen kann sehen, wie reich das da ist.
Ich hätte es gerade gesagt, ich habe sie ehrlich gesagt nicht durchgezählt, aber schon vielleicht 150.
Okay.
Hat jetzt mal so gesagt. Also einfach mal ins Blaue raus.
Wenn die Hauptkuratorin nicht einmal mehr weiss, wie viele Künstlerinnen sie eingeladen hat, dann ist es, glaube ich, wirklich gross. Es gibt, glaube ich, auch viele Live-Anlässe. Also es richtet man ja, glaube ich, auch nicht, in Anführungszeichen, nicht nur an das Kunstpublikum, sondern es gibt ja noch einiges anderes zu erleben auf dem Gelände, oder?
Genau, wir werden auch, also es gibt Book-Launches, Lesungen, es hat Performances. Also Book-Launches finden in der ältesten Kegelbahn von Europa statt, die hier gerade neben uns ist, sozusagen neben dem Gebäude. Wir wissen auch nicht viele Leute, aber genau dort werden solche, in dem Sinne ein bisschen ruhigere Momente auch sein, wahrscheinlich, oder umgeben von Trubel. Dann haben wir ein Performance-Programm, das sich nomadisch bewegt. Das bedeutet, das sind Interventionen, die nicht immer am gleichen Ort sind. Das kann vom Klamauk, vom Weg vom Tengeli, sofern das wirklich dunkel, sofern das trocken ist am Sonntag und keine Regentröpfchen hat, wird das so ein bisschen einläuten, die ganze Veranstaltung. Das ist ein Traktor, der tönt, der mit ganz viel Gedöns durch die Region wird fahren, langsam, im Schritttempo natürlich. Gefahren vom ehemaligen Assistent von Jean Tengeli. Wir haben aber auch Performances, die sozusagen wo ein Traktor mit einer Performerin eine Choreografie wird machen, also der Bauer mit ihr zusammen, wo eigentlich ein Tanz wird sein. Das wird eben nicht auf einer Bühne in dem Sinn stattfinden. Wir haben einen Hundehalter reingekommen, der singen wird, den wir aber haben müssen kreieren für die Veranstaltung, die Menschen finden, das hat es noch nicht gegeben. Genau, und so weiter. Es sind ganz viele meine Kinder, werden performen. Das war letztes Jahr auch schon so, gewesen, dass eins meiner Kinder performt hat, als die wilden Unterhosen mit der Band. Genau, wir haben Sade Türkös, auch in dem Sinne eine lokale Künstlerin, in Anführungsstrichen, also, die in Zürich lebt, die kommt singen. Also es hat teilweise auch, ich sage es nicht konventionell, aber auch Bühnensituationen, wo Leute einfach singen oder sprechen. Und so weiter. Also es ist vielschichtig.
Und es ist vor allem das Jahr auch sehr weitläufig, oder? Wie wir gehört haben, mit diesen 50 Hektaren. Und du hast vorher erzählt, in der Villa oder auch auf dem Fabrikgelände ist es häufig auch zu Situationen gekommen, wo man sich eben irgendwie so zwangsweise fast schon begegnet ist, wo die verschiedenen Klassen oder Kulturen aufeinandertreffen. Geht denn das da nicht ein bisschen verloren, wenn alles so weitläufig ist, dass man sich eigentlich eher kann recht gut aus dem Weg gehen kann und so ein bisschen aneinander vorbeigeht und vielleicht gar nicht weiss, warum die anderen Spaziergängerinnen da überhaupt unterwegs sind?
Ja, also ich glaube aber im Positiven, dass es eigentlich eine gute Sache ist, dass wir das so jetzt entschieden haben, dass sie will. Bei den anderen beiden Orten, das letzte Jahr war so gross, dass man auch Stunden dort verweilen konnte. Also man konnte in die Whispering Bar, wo man nur flüstern durfte. Dann ist man einfach dort geblieben und hat irgendwie ein Buch gelesen und wieder gegangen. Oder man eben ist durchgelaufen und hat aber meistens Leute angetroffen oder Situationen angetroffen. Und jetzt dieses Jahr ist es so, dass man nicht einfach schnell mal dort gewesen sein kann, sondern man kann schon hier hinkommen und wieder gehen. Aber die Entscheidung, nur schon hier hinzukommen, und dann das Realisieren, ah, das braucht es Zeit. Ich muss jetzt auf einen Spaziergang gehen. Und auch, eben, das habe ich ganz am Anfang gesagt, es braucht eigentlich gar keine Kunst hier. Es hat schon so viel Natur. Ich habe heute Morgen Rehe gesehen mit ihren Jungen, die hier hinten auf dem Feld sind. Es hat so viel zum Entdecken, neben der Kunst. Wir haben ursprünglich gesagt, ah, das machen wir jetzt ganz entspannt, ein bisschen weniger Werk, kleine Veranstaltung, weil es eben so viel zu entdecken gibt. Aber es liegt auch ein bisschen, glaube ich, in dieser ganzen Situation mit diesem Projekt, dass sich das immer mehr, immer grösser wird.
Also eigentlich ist es auch ein Angebot zur Entschleunigung für alle Artbesucher, eigentlich da rauszukommen. Wenn man die jetzt aber so reden hört und du hast es jetzt auch gerade angetönt, ist es für die nicht unbedingt ein entschleunigender Anlass oder für alle, die das organisieren. Du hast vorhin auch ein anderes Stichwort gesagt, deine Kinder machen mittlerweile an so einem Anlass, an denen alles auch mit. Und wie wir am Eingang gesagt haben, du bist ja selber auch Künstlerin. Du hast, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe, letztes Jahr an 6 Ausstellungen teilgenommen. Du hast eine Einzelausstellung im Kunstmuseum Solothurn. Du bist Dozentin mit einem fixen Pensum in Basel. Und dann fragt man sich ein bisschen, wie bringt Hanna Weinberger das alles unter einen Hut? Oder wie kann man da noch nebenbei ein doch nicht so kleines... Was ist das eigentlich? Das Festival? Ist das das richtige Wort für den Social Club?
Wir nennen es immer auf dem Projekt.
So ein grosses Projekt noch quasi nebenbei stemmen. Wie macht man das?
Genau, ich glaube, das geht nur mit Passion, so ein Projekt können auf die Beine stellen. Wir arbeiten vor allem, oder ich arbeite viel nachts an diesem Projekt, weil ich am Tag eingespannt bin, eben, sei es familiär, sei es mit der Arbeit. Und die Zeit für um so ein Projekt aufzugleisen, ist auch viel Kommunikation. Das heisst, oft ertappe ich mich dabei, dass ich eigentlich will zum Hörer greifen am 2 Uhr morgens jemandem anrufen oder mal zurück anrufen. Was natürlich nicht geht. Das kann man nur mit Leuten machen über See. Aber Nacht ist so die Zeit, die uns eigentlich ermöglicht, das Projekt zu realisieren.
Hast du wenig Schlaf?
Ja, also ich wünschte, ich hat auch ein bisschen mehr Schlaf. Gesund ist es nicht, aber ich kann tatsächlich unter hohem Stresspegel funktionieren. Ich bin extrem belastbar. Das heisst, je stressiger eine Situation wird, desto mehr Menschen um mich herum sind, desto glaub, ruhiger werde ich vom Typ. Ich bin dort nicht so aufbrausend. Sonst bin ich sehr impulsiv und so. Aber genau, das habe ich auch einfach gemerkt, learning by doing, dass das so funktioniert. Sonst eben wäre ich nicht mehr an dem Punkt.
Und hast du dann irgendwann auch mal wieder Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist, jetzt nach dieser Woche? Oder gibt es dann auch erstmal noch mega viel zu tun?
Nein, jedes Jahr, jetzt für die letzten 3 Mal, war es eigentlich so gewesen, dass wir, also am Sonntag endet die Veranstaltung und zwischen Sonntag und Montag zu oben ist der ganze Abbau. Das heisst, alle Kunstwerke werden abgebaut sein und verschippt am Montag oben. Weil die gehen sehr zügig raus, die Messen bauen ab und alles geht einfach wird, ja, ins Ausland oder wo auch immer gebracht. Das ist so eine intensive 24 Stunden. Und immer am Dienstag am Morgen um 8:30 bin ich an der Hochschule mit 45 Studierenden und ich installiere dann die Ausstellung mit ihnen. Das sind Bachelorstudierende. Das startet immer am Dienstag und ist bis Ende Woche der Aufbau. Und das kommt mir aber dann immer wie so ein kleines vor. Das heisst, wenn ich dann in die Schule komme und es sind all die Studierenden dort, dann bin ich so, ah, das ist kein Problem, dann können wir das anders installieren. Weil mit dem ist dann wie schon in so einem gewissen Drive drin, für so viel, das ist so hohe Intensität, dass es dann ganz locker und eigentlich sehr Spass macht, gerade anschliessend.
Siehst du, dass das noch ganz lange so weitergeht? Also gibt dir das auch vor allem mega viel Energie, so viel zu machen? Oder denkst du dir auch, boah, ich wäre auch noch froh, mir würde vielleicht mal jemand etwas abnehmen in dem? Oder möchtest du irgendwann eher ein bisschen zurücktreten?
Ja, also jetzt, ich denke tatsächlich, jetzt haben wir sehr viel Arbeit gemacht, wo enorm aufwendig ist. Das kann von eben Papierrollen, WC-Rollen organisieren, zu Abfallsituationssystemen, zu Logistikplan. Man auch denkt, das können auch andere Menschen vielleicht besser machen, die nur so Planungen machen. Das ist jetzt neu dieses Jahr, haben wir gemerkt, das ist wahnsinnig. Also ich könnte ja eigentlich jetzt Wedding-Plannerin werden und eigentlich mir so einen zweiten Standbein aufbauen. Ich organisiere wirklich auch gerne so Phasen. Aber nein, es erfüllt einem auch wirklich, muss man sagen. Es ist immer ein bisschen die Idee, wie tut man das transformieren, etwas, wo der Anspruch von uns wäre, ist, dass es wirklich nachhaltig wird, das Projekt. Das bedeutet auch, genau, dass zum Beispiel finanziell ist der Druck enorm in meinem Alltag. Wie ihr wisst, habe ich eben eine Festanstellung und bin extrem dankbar um diesen Job, aber der reicht nicht. Das heisst, alles, was dazukommt, bin ich abhängig davon. Und jetzt ist das erste Jahr, wo wir uns auszahlen können, einen Lohn. Aber der Lohn, wenn man es auf die Stunden, die wir investieren, dann sind wir am Schluss bei wahrscheinlich 2 Franken pro Stunde, die ich verdiene. Also weniger. Also es sprengt jegliche. Die Aufwände sind enorm. Und das wäre natürlich toll, wenn wir auch können sagen, wenn wir können durchstehen und sagen, wir haben ein System aufgebaut, wo sich dreht finanziell, wo nicht kommt, eben wir sind ein Verein und der ist nicht profitorientiert und das wird auch so bleiben, aber dass man trotzdem kann sagen, der Aufwand, wir können das stemmen und uns auszahlen auch von diesem Leben. Das wäre zum Beispiel eigentlich toll, auch hinsichtlich, ich bin ja noch nicht 40, aber all meine Freunde, die dann so Midlife-Crisis reinschlittern. Ich hatte nie Angst gehabt, wegen nicht mehr ausstellen oder nicht leben von meiner Kunst, weil ich nicht von meiner Kunst leben kann, eigentlich effektiv. Aber trotzdem denke ich, jetzt habe ich ein zweites Standbein-Projekt, das mich erfüllt, etwas, was ich total gerne mache. Aber wenn man jetzt nochmal den Crossover zu einer Messe macht, dann ist ein riesiges Team hinter dran. Die Leute haben einen regelmäßigen Lohn und so weiter. Das ist wie ein Job, oder? Ein Vollzeitjob, je nachdem.
Aber das heisst, wenn ihr es schaffen würdet, dass ihr euch noch anders finanzieren könnt, auch euch den richtigen Löhne zahlen und so, würde es nicht ein bisschen den Zauber des Anfangs verlieren? Weil dann würde der Social Club ja zu einer Institution.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir wegen dem eine Institution werden. Ich glaube, der Anspruch, weil also sozusagen die Idee ist, dass wir. Oft ist so das Ding, ja, als Künstlerin. Wenn es prekär ist, dann kommt auch die Inspiration. Und das ist eben die Handhabung mit diesem Projekt. Aber ich glaube nicht daran. Ich glaube tatsächlich, wenn man so ein Grundeinkommen garantieren kann für ein Projekt, wo doch sehr viele Leute auch davon profitieren, muss man sagen, die sogenannte Kunstwelt, das ist auch eine Geldmaschinerie. Und wir haben auch die Plattformen geschaffen, wo sich Leute, wo Netzwerke entstehen, wo man kann viel Nutzen daraus ziehen kann, wo man findet, dann ist es ja eigentlich auch komisch, wenn wir einfach zudienen.
Aber vielleicht noch zu dem Ausblick, du hast gerade vorhin gesagt, man kommt so langsam rein, dass man sich fragt, ja, wie verbringe ich jetzt mein Leben wirklich als Künstlerin, auch finanziell? Vielleicht einmal noch ein bisschen weiter zurückgeschaut, gibt es etwas wie eine Initialzündung, wo du es gewusst hast, ich werde Künstlerin?
Nein, ich bin es eben einfach geworden. Ich habe Medienkunst studiert mit der Idee, dass ich etwas studieren will, das mich einfach interessiert, Punkt aus. Nicht mit der Idee, dass ich Künstlerin werde. Also ich habe mir
ich habe nicht ein Bild vor Augen gehabt, dass ich nach dem Studium Ausstellungen mache oder eben von dem leben würde. Wirklich im Gegenteil. Ich war viel zu jung, ich bin ja ohne Vorausbildung in die Hochschule hinein. Und dann während dem Studium habe ich ja so ziemlich aus dem Nichts. Also das Einzige, was ich gemacht habe, sind Interventionen, Performances, wo ich Freunde und Bekannte mit einbezogen habe. Auch nicht mit der Idee, dass das jetzt ein Kunstwerk ist, sondern man macht etwas, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Und das hat mich interessiert. Und anhand von dem bin ich ja dann eingeladen worden zu meiner allerersten Ausstellung überhaupt. Ich habe weder in einem Offspace noch in einer Galerie noch irgendwo irgendein Werk gezeigt. Und das war die Kunsthalle Basel. Das heisst, ich hatte eine komplette carte blanche mit der Kunsthalle Basel. Ich war Anfang 20 und hatte eigentlich keinen Plan, was ich dort machen werde. Also, als ich die Einladung bekommen habe, habe ich dann sozusagen ein Werk gemacht, das sich über alle Räume erstreckt hat. Auch dort impliziert war das Scheitern. Also es hat auch einfach nicht gut ankommen, nicht verstanden werden, was ich jetzt hier wollte. Aber ich habe versucht, mit einem Medium zu arbeiten oder mit einer Situation, mit einer Gegebenheit und zu schauen, und nicht additiv, sondern immer so ein bisschen zu schauen, was ist eben die Notwendigkeit an diesem Ort. Diesen Ort habe ich schon gekannt. Und das war dankbar gewesen. Ich bin ja auch noch in Basel gelebt, in der Zeit aber auch in Zürich. Aber ich bin nicht in ein anderes Land und habe eine Ausstellung gemacht in dem Sinn, sondern konnte mit dem arbeiten. Und das ist sozusagen der Grund, warum ich Künstlerin bin. Eigentlich die Ausstellung, würde ich behaupten. Das hat das einfach den Stein gemeißelt.
Bist du schon immer so eine recht gute Netzwerkerin gewesen? Das tönt so ein bisschen danach.
Ja, aber ich würde sagen, ich bin nicht so eine Networking-Person oder so. Aber natürlich bin ich offen interessiert, aber ich habe das Initiieren von Sachen, das Schaffen, auch hart arbeiten. Ich habe immer in der Gastronomie geschafft und mich sozusagen so selber versorgt, blöd gesagt, schon mit ganz jung. Und ich habe Ausstellungsraum oder Veranstaltungsraum eher betrieben, co-betrieben, wo Elaine geheissen hat in Basel. Der hat 3 Jahre stattgefunden. Dort, wo es das Plugin war, das ist früher das Zentrum für Medienkunst gesehen, bevor es das Hack gegeben hat. Genau. Und der Ort, das Plugin, war sehr wichtig für mich, als ich Skirin war, 15 Jahre alt etwa, habe ich dort, es war nicht ein Labor, es war wie gesagt ein Ausstellungsraum, aber ich bin dort meine CDs brennen. Oder ich hatte noch keinen Computer. Oder ich habe mit Super 8 gefilmt und habe dann zum Spass und habe dann gefragt, wo kann man das entwickeln und wie geht das. Und das heisst, die Leute, die dort auch damals aktiv waren, das sind dann wie so, ja, ich bin dann so ein bisschen wie eine Schülerin, die immer wieder mal auftaucht ist mit Fragen. Und so ist echt der Ort eben wichtig gewesen. Und irgendwie ist es dazu gekommen, dass wir dann den Raum dort sehr nah an der Institution Kunstmuseum betrieben haben. Das hat mich schon immer interessiert. Was heisst das Institution? Was heisst das für Kunstschaffende in einem Museum mit Sammlung, ohne Sammlung, aber in diesen Konditionen zu arbeiten? Wie agil sind die? Was braucht es sonst noch für Räume? Also eben, was fehlt dort? Und dann war halt der Raum nebenan so ein bisschen wie ein Resonanzkörper gewesen. Und wenn man so etwas macht, also in Bezug auf deine Frage Netzwerkerin, dann entstehen Netzwerke auf eine natürliche Art und Weise. Und wie man lädt ein und man produziert je nachdem etwas mit den Kunstschaffenden. Man hat viel Dialog und das alles bringt ein Netzwerk ins Rollen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Netz vom Basel Social Club, wo wir als Mini-Mini-Team doch alle durch ein sehr, sehr breit gefächertes Netzwerk haben, würde ich sagen, und ein grosses Vertrauensverhältnis mit Leuten aufgebaut haben über die Jahre, auf persönlicher Ebene. Und so hat das können überhaupt starten.
Das ist eigentlich, du erzählst ja eigentlich auch von so einer, im klassischen Sinn würde man sagen, es ist eine Doppelrolle, es ist eine Künstlerin, die auch kuratiert, auch veranstaltet. Ist es dir aufgefallen, dass du da eigentlich so zwei Hüte anhast? Oder gibt es da bei dir auch Probleme, beide einmal können zu wechseln?
Nein, also nein, es ist nicht ein Problem. Es ist in dem Sinne eigentlich eine Chance, würde ich sagen, eben auch das mehrspurig fahren, nicht irgendwie, weil ich habe auch keine Atelierpraxis. Das ist vielleicht auch noch wichtig, weil ich habe nicht einen Ort und dann ich gehe und dann mache ich jetzt Kunst für mich. Sondern ich mache eigentlich fast immer ortsspezifische Werke.
Also man muss dir zuerst sagen, wo du es machen sollst und dann machst du es.
Genau, Und ich glaube, ich habe Amis das schon gesagt, dass wenn ich jetzt keine Ausstellung habe, die kommt, dass ich vielleicht gar keine Kunst machen würde.
Was würdest du denn machen?
Zum Beispiel eine Bäckerei oder irgendetwas würde ich machen. Hochzeitsplanung. Ich bin selber nicht verheiratet.
Aber ist das wirklich eine tatsächliche Option für dich, vielleicht irgendwann keine Kunst mehr zu machen?
Wenn sich das natürlich ergeben würde, dann ja, aber ich glaube nicht als aktive Entscheidung. Also ich sehe keinen Grund, warum ich keine Kunst machen sollte. Ich finde, das ist enorm befreiend, einen Beruf ausüben können, wo man selber kann eigentlich definieren, wie weit man gehen will.
Du hast erzählt, du hast zwei Kinder. Und für viele Mütter, die Künstlerinnen sind, ist das zum Beispiel ein Grund, nicht mehr Kunst zu machen, weil sie erzählen, dass es nicht, oder weil es tatsächlich nicht vereinbar ist, weil es schwierig ist, sich die Zeit rauszunehmen, neben einer Familie, neben Kinder haben, zum Kunst zu machen. Wie siehst du das? Wie bekommst du das an? Wenig Schlaf, die Strategie, oder gibt es vielleicht andere?
Ja, auch das ist so ein bisschen natürlich gekommen mit dem wenig Schlaf. Ich glaube, fast alle Eltern, es gibt immer Ausnahmen, aber fast alle kennen das, wenn man einen Säugling hat oder so, dann schläft man wenig. Also das geht dann auch durch alles durch, wenn man älter wird, denke ich. Und das ist aber auch eine Chance, eben nochmal auf Belastbarkeit zurückzukommen, auch immer wieder aus dem Schöpfen, aus der Intensität von Eltern sein. Das, ich glaube, das bleibt das Leben lang wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich habe keine erwachsenen Kinder, aber und bei mir ist das, ich bin damals im Studium gesehen, also nein, kurz nach dem Studium schwanger geworden und so ist das einfach vom einen zum anderen, so wie die Ausstellung mit der Kunsthalle, und plötzlich bin ich Mutter geworden und eigentlich sehr jung, niemand in meinem Umfeld hat in dem Sinne Kinder, in meinem Alterssegment, sagen wir mal so. Und bin eigentlich auch mit dem gewachsen, ich hatte derzeit überhaupt kein Geld gehabt, plötzlich das Kind, eine Ausstellung nach der anderen. Also eben, das ist wie so gleichzeitig gekommen, gewisse Sachen. Ich bin mir die, sagen wir es mal anders, ich bin mir die Intensität total gewöhnt. Es ist wie so, manchmal ist es nicht mehr, oh, jetzt ist der Basel so. Dann denke ich, aber ja, wenn ich nicht das habe, dann haben meine Kinder Magen-Darm-Grippe. Also es ist genauso viel Arbeit. Oder so. Oder, genau, ja. Es, bei mir war es immer so ein bisschen durchzogen von viel Intensität. Mein Leben wie auch meine Praxis. Das heisst auch, dass für eine grosse Ausstellung viele Räume bespielen oder so. Das hat mich in dem Sinne nicht gestresst. Aber mich viel mehr befreit als für einen kleinen Ort. Für mich ist es schwierig, in einem kleinen Raum etwas zu machen. So. Also nicht, dass ich grosse Räume brauche, aber wenn es so facettenreich ist, dann entspricht mir irgendwie in so etwas reinkommen.
Ich habe das Gefühl, in deiner Kunst geht es häufig um Resonanzen, um darum, wie resoniert man selber mit der unmittelbaren Umgebung, mit wie resonieren vielleicht verschiedene Positionen in der Werk miteinander oder man selber mit den anderen Besucherinnen von einer Ausstellung. Und dort spielt auch so damit das Soziale auch immer so eine Rolle. Du hast auch vorher geredet davon, dass beim Basel Social Club zum Beispiel auch die verschiedenen Klassen aufeinandertreffen. Wie wichtig ist dir so die, oder was ist dir wichtig an denen oder interessiert dich an den Brüchen in der Wahrnehmung von sich selber mit dem Umfeld?
Eine schwierige Frage. ich glaube, dass es vielleicht immer so ein bisschen im Wandel bleibt. Oder ich glaube nicht an so eine, weiß nicht, wie ich es sagen soll, eine Kapsel, wie sagt man so auf Deutsch. Also
Blosen irgendwie.
Oder ja. Genau, das ist so ein bisschen meine grösste Mühe im Moment. Oder wenn man aus dem Fenster schaut, hat man eigentlich so eine Welt, die voll mit so Bubbles ist, also mit so Seifenblöterli. Und viele Sachen spielen sich unabhängig voneinander innerhalb von einem Kosmos ab. Und ich glaube daran, dass zum Beispiel Demokratie noch möglich ist, wenn das halt noch sich vermischt.
Also eine kleine Anregung für Perspektivwechsel vielleicht?
Ja. Auch ungewollt. Mhm. Also, dass sich irgendwie Verbindungen noch entstehen können. Und ich meine, durch das, dass wir auch mit dem Internetleben und so weiter. Das sind alles Sachen, die so nicht aus Acht gelassen werden können, finde ich.
Ich lese noch etwas anderes eigentlich, gerade in den, glaube ich, so in den Werken der letzten 5 Jahre oder so, also Videoinstallationen oder Soundinstallationen, wo eigentlich dadurch erst richtig aktiviert werden, wenn sie jemand betritt. Also das Kunstwerk entsteht eigentlich erst, wenn jemand da ist, wo es kommt, go anschauen, und gleichzeitig tut die Person das Kunstwerk eigentlich beleben und auch immer wieder verändern. Ist das auch ein Statement für einen anderen Umgang mit Kunst oder Kunsträumen?
Also jetzt im Fall von meiner Praxis, weil ich glaube, das würde sich nicht auf alle, ja, auf alle Kunst applizieren, definitiv nicht. Aber ich glaube, im Fall von mir, eben ohne Betrachtung oder eben der Resonanzkörper ist vielleicht Betrachterin oder so, oder der Ort. Aber ohne das würde das gar nicht sozusagen zum Leben erweckt sein. Also, und irgendwann, durch das ich mit Klang viel geschafft habe, oder Algorithmen, oder dies und das, und mit habe ich aber gemerkt, ich würde auch manchmal ein Zeichen setzen, dass es eben ohne das auch einfach still ist. Also ganz etwas anderes, der Raum eigentlich für sich ist.
Und wenn es aber so ist, dass eben so ein Kunstwerk erst dann zum Leben erweckt wird, wenn jemand den Raum betritt zum Beispiel, ist es ja auch so, dass du das wie vorher gar nicht so ganz kannst abschätzen, vielleicht bevor das mal eröffnet worden ist oder bevor es mal gebraucht worden ist. Oder in so. Wie geht das? Tust du denn nicht so Testdurchläufe machen vorher? Oder ist das dann wirklich eine ganz andere Wirkung, wenn es dann wirklich installiert und fertig ist und die Vernissage stattgefunden hat?
Also es ist immer ein Nervenkitzel für zum Beispiel MuseumsdirektorInnen. Die gehen fast wärmt drauf mit mir. Weil ich lasse sie wie im Dunkeln. Das heisst, es ist eigentlich immer erst, es gibt ja nichts, also für die Ausstellungen, die ich vor allem jetzt oder ausschließlich mit Akustik und Sound geschafft habe, dann ist ja einfach hier ein leerer Raum und sonst nichts. Und dann heisst es, ja, aber wir haben in 2 Tagen Eröffnung oder so. Und man muss viel mehr im Raum arbeiten mit der Akustik, das braucht Zeit. Und dann kann man nicht, dann gibt es immer so die grosse Nervosität, aber das kann jetzt nicht sein. Und dann bin ich immer so, keine Angst, der Raum wird ganz voll sein, einfach etwas anderem. Und das hat sich bis jetzt immer so bewahrheitet. Es kann aber ich denke nämlich auch, ja, dann scheitere ich halt. Also dann wird es halt eine schlechte Ausstellung. Oder es wird irgendwie nicht interessant oder, nicht, oder unrelevant. Ich kann das ja wie nicht, ich habe keine Versicherung für das.
Also es ist auch jedes Mal selber experimentell.
Ja.
Oder zum Teil experimentell.
Weil ich es eben nicht proben kann. Also es hat zum Beispiel die Situation gegeben, als ich im Centre d'Art Contemporain die Ausstellung hatte, 2019. Und das ist ja eben die Situation, dass es still war in beiden Stockwerken, wenn niemand da war und eigentlich nur mit durch Infrarotsensoren aktiviert worden ist. Das heisst, eine körperliche Präsenz hätte auch ein Tier sein können. Und dort ist es so, dass die Eröffnung, an der Eröffnung sind alle Leute sozusagen gleichzeitig, also sozusagen die Tür aufgegangen und dann konnte man rein. Und das ist das erste Mal, wo dann irgendwie 80 Leute aufs Mal in einen Raum gekommen sind. Und ich war gerade draußen beim Gebäude. Und es ist ja ein ehemaliges Fabrikgelände. Und es hat einfach angefangen zu scheppern. Es hat so vibriert. Also wir hatten schon ein Limiter-Ding gehabt, dass es nicht irgendwie die Ohren abgeht. Aber es ist einfach so, ich so, okay, so tönt das auch. Das ganze Volumen.
In den Raum gekommen sind, die lauter ist die Installation geworden?
Eigentlich nicht. Das haben wir nicht. Die Idee ist gar nicht, dass es lauter wird. Und es sind verschiedene Elemente, die zusammengekommen sind. Aber es war so extrem gewesen, vom Volumen, das dann irgendwie an akustischen Elementen, aber dann auch von der Lautstärke, dass es einfach zu so einem Wuff, also man hat das Gefühl, es ist ein Space Shuttle, der da abfliegt. Weil ich habe es nur mit etwa 10 Leuten getestet.
Ja. Und was ist denn passiert? Sind dann alle wieder raus oder haben einfach ausgehalten und so ist das jetzt?
Es ist nicht so krass, also so, das, was ich beschreibe, das ist so draußen sie am Gebäude und jetzt sind alle Leute reingegangen und man hat einfach das gespürt von außen. Und das andere ist, sie sind dann Dinge, sie haben sich bewegen, das austesten. ist es interaktiv, wie ist es interaktiv, wie funktioniert das System, was muss ich machen, um es zu verändern. Und es war tragbar gewesen. Es war nicht so extrem gewesen, genau.
Jetzt verstehe ich etwas Besseres, dass du eigentlich so ein Training in dem hast, um die Sachen auszusetzen, die du zwar initiierst, aber du weißt selber nicht, was passiert. Wir sind jetzt hier ein paar Tage eigentlich vor der Eröffnung des Social Club Basel. Es sind da voraus auf dem Hof, sind zwar ein paar Leute vorher vorbeigekommen, ein Lieferwagen ist mal durchgefahren, jemand hat gerade dein Velo mitgenommen, ein paar Leute hat es mit Funkgerät rum, aber sonst sieht man da noch gar nichts. Und ich glaube, du musst dich jetzt auch selber überraschen lassen, was da wird passieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir mit dem Podcast auf Sendung gehen, wird man dann schon können da herkommen und das auch sehen. In dem Sinn, glaube ich.
Vielleicht einmal noch ganz kurz. Bis jetzt ist, glaube ich, das Programm noch nicht ganz bekannt, oder? Man wird aber auf der Webseite von euch alles können lesen, was wenn stattfindet, zu den einzelnen Veranstaltungen, Informationen. Ist das so?
Genau, wir werden ab heute online gehen. Und hoffentlich. Und dann hat man eigentlich ein Programm. Und ab dem Sonntag, wenn es eigentlich aufgeht, wird eine Map haben, eine Online-Map, wo man eigentlich alle Werke sind ersichtlich und man bekommt zu jedem Werk oder Intervention, Performance, Spezialprojekt und so weiter bekommt man eigentlich Informationen, wenn die stattfinden, wo die stattfinden oder mehr Informationen dort eigentlich über das, was man vielleicht gerade sieht, wenn man vor Ort ist.
Also wenn es in der Stadt ein bisschen zu hektisch wird, dann ist, glaube ich, was wir mir jetzt mal gesehen haben, ich bin das erste Mal da an dem Ort, also, aber was ich gesehen habe, es lohnt sich, wie du vorher auch gesagt hast, allein schon eigentlich wegen der Landschaft hierher gehen. Ich glaube, in dieser Woche Social Club noch wegen einigem anderem. Ich glaube, du, Hanna, hast denn jetzt gerade noch einiges zu tun heute, damit es auch so weit kommt, aber zuerst musst du noch mal ein Spiel machen mit uns. Jetzt können wir nämlich noch mal 6 Karten auf den Tisch, wie zu Beginn. Und wir machen das Gleiche nochmal durch. Du kannst eine ziehen, ich lese die Frage vor. Welche Frage würdest du an einem allwissenden Orakel stellen?
Wahrscheinlich würde ich wollen in Zukunft schauen und wissen, wie es weitergeht mit dieser Welt. Ja, okay. Die Antwort sozusagen erhoffen zu bekommen.
Gut, nächste Karte. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, aber wo du dich noch nicht getraut hast, das zu machen?
Gibt ganz viel. Zum Beispiel, ich würde gerne eine längere Reise machen und das habe ich noch nie. Also weil alles, weil ich so ein bisschen alles als Reise sehe, aber tatsächlich noch ein bisschen ins Blaue reinleben sozusagen.
Okay, die Zeit kommt ja dann bald. Nächste Karte. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es?
Live or Die, vielleicht.
Okay, also falls es mal raus ist, wir werden es gerne lesen.
Wir haben den Titel als erste gehabt. Vielen Dank, Hanna, dass du dir Zeit genommen hast, trotz dem ganzen Trubel und Stress da rundherum.
Danke euch auch fürs extra Kommen da raus.
Das ist sie gesehen, die 9. Folge von Frida trifft mit dem Matthias Balzer und der Helena Krauser. Die Folge kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem auch auf friedamagazin.ch und auf bajour.ch.